Ja, wie Stefan schon sagte, diese Woche war Reformationstag vorgestern. Ein Tag, der in den katholischen Bundesländern sowieso nie gefeiert wurde. Dort ist halt Allerheiligen. Aber in den evangelischen oder mehr überwiegend evangelischen Bundesländern, da ist auch heute noch Feiertag. Und trotzdem, wenn man fragt, was war am 31. Oktober, die Antwort von 99,9% wahrscheinlich Halloween. Fast genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Reformationstag bedeutet. Und ich finde, Martin Luther hat den christlichen Glauben in vier prägnanten Aussagen eigentlich zusammengefasst, die man sich eigentlich auch gut merken kann und die schon fast alles beinhalten. Da fängt er nämlich an, zu sagen, sola scriptura, allein die Schrift. Die Bibel ist die einzige maßgebliche Quelle für unseren Glauben, für das christliche Leben. Tradition und andere Dinge sind nur zweitrangig und gehören nicht zum Grundgerüst. Sola fide, allein durch den Glauben. Der Mensch wird durch den Glauben gerecht. Das haben wir auch in der Lesung gehört. Die Lesung hat im Grunde diese vier Soli, Sola auch nochmal dargelegt. Nämlich auch sola gratia, allein durch Gnade. Die Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Wir können sie uns nicht erarbeiten, nicht erkaufen. Es geschieht allein aus Gnade Gottes. Und dann sola Christus, allein Christus. Er ist die Mitte des Glaubens, das Zentrum, um das sich alles dreht. Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch und kein anderer kann diese Rolle übernehmen. Und zu diesen vier Solis wurde dann noch einer dazugetan. Soli Deo Gloria. Durchaus eine gute Ergänzung, nochmal zu sagen, Gott allein gebührt die Ehre. Das widerspricht dem anderen ja nicht, aber ergänzt es noch irgendwie. Und auch der heutige Predigttext, ich meine, der stammt von Reformationstag, der beinhaltet auch diese Solis in unterschiedlicher Güte und Menge, aber es kommt darin vor. Und darum habe ich dieses Thema dann auch Lieben und Bewahren genannt. Ihr werdet an den roten Buchstaben Worten merken, warum das dieser Titel einfach ist. Es steckt hier im Text drin. 5. Mose 6, 4 bis 9, ich lese nach der neuen Lebensbibel. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid. Wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. In diesem Text finde ich eigentlich zwei Abschnitte. Im ersten Teil geht es um Gott und unsere Beziehung zu ihm, in den Versen 4 und 5. Und im zweiten Teil dann um den Umgang mit dem Wort Gottes. Das erste ist eben die Beziehung zu Gott. Mose sagt, höre Israel, hört ihr Israeliten, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jetzt müsst ihr besonders aufmerksam sein. Als Mose das sagte, war das gegen Ende seines Lebens. Die Israeliten waren kurz davor, nach Kanaan hineinzugehen, in das ihnen von Gott verheißene Land. Und Mose machte eine lange Rede, wo er alles wiederholte, was Gott ihnen gesagt hatte. Und ehe dann seine Zuhörer eingeschlafen waren oder ihre Gedanken abschweiften, dann sagte er, hört, ihr Israeliten, jetzt hört ihr genau zu. Jetzt kommt etwas Neues, etwas ganz Wichtiges. Und das betrifft euch alle. Und dann kam immer so ein Aufruf auch zum Gehorsam, zu dem, was sie dann in die Tat umsetzen sollten. Und dieser Aufruf gilt heute uns genauso. Wenn Mose sagt, hört ihr Israeliten, dann kann man auch heute sagen, hört ihr Christen, hört ihr Menschen, was Gott euch zu sagen hat und wer Gott ist. Denn das ist eigentlich hier so der erste Punkt. Wer ist dieser Gott eigentlich? Der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Es gibt keinen anderen, es gibt nur diesen einen. Und es ist ja schon erstaunlich, Was hatten die Israeliten nicht alles mit diesem Gott erlebt? Er hat sie in Gefahren beschützt. Er hat sie aus Ägypten befreit. Er hat ihre Feinde besiegt. Er hat sie tagtäglich mit Essen versorgt. Ja, so einen Gott kann man doch nicht vergessen. Da muss man doch einfach immer dran denken. Und trotzdem vergaßen sie ihn immer wieder und gingen ihre eigenen Wege. Sie haben so viel mit ihm erlebt und mussten doch immer wieder daran erinnert werden, wer ihr Gott ist und was er kann. Aber so ist der Mensch. So sind auch wir. Wir vergessen so leicht. Vor allen Dingen das Gute, das uns widerfahren ist. Das Schlechte behält man oft und sagt, oh, das war aber ganz schlecht, was du da gemacht hast. Das geht gar nicht. Aber das Gute, das wir geschenkt bekommen haben, das vergessen wir oft. Und wenn wir uns daran erinnern, die 10 Gebote, die fangen genau so an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Sie fangen eben ja auch damit an, dass nochmal gesagt wird, was Gott alles oder erstmalig getan hat. Und trotzdem schauten die Israeliten immer gerne auf die anderen Völker, was die machten und welche Götter die hatten. Das waren sie auch neidisch, denn die konnten ihre Götter ja anfassen. Die hatten ein Bild, das sie sich anschauen konnten. Und sie hatten einen Gott, den sie eben nicht sehen konnten. Klar, durch die Wüste begleitete er sie am Tag in einer Wolkensäule, nachts mit einer Feuersäule. Aber das war doch nichts Handfestes, das konnten sie nicht anfassen. Da fehlte ihnen irgendetwas. Und deshalb schauten sie immer wieder neidisch nach den anderen Völkern. Aber wie sinnvoll das war. Ein Psalmist, Psalm 96, sagt, groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurcht gebietend steht er über allen Göttern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen. Aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Oder die Hoffnung für alle beginnt im 5. Vers. Die Götter der Völker sind machtlose Figuren. Das ist doch ein Riesenunterschied. Da habe ich einen Klotz, den nenne ich Gott, und der soll was bewirken und kann nichts. Und auf der anderen Seite ist der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der alles gemacht hat, der alles in seinen Händen hält, der die Natur gemacht hat mit allem, was blüht und grünt, was fliegt und kriecht und auch uns Menschen. Und er kümmert sich um seine Schöpfung. Er erhält sie. Er redet mit den Menschen. Er ist ein Gott, der uns sieht und hört und mit dem man in Kontakt treten und kommunizieren kann. Die Götter der anderen Völker sind ganz anders. Psalm 115 ab Vers 4. Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber oder Gold. Ein Machwerk von Menschenhand. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Ohren haben sie und können nicht hören. Sie haben eine Nase und riechen damit nichts. Mit ihren Händen können sie nichts ertasten. Mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben. Und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Du aber, Israel, vertraue auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Also dieser Psalmist macht nochmal ganz deutlich, diese Klötze, die da rumstehen, die taugen nichts. Sie mögen hübsch anzusehen sein, aber sie bewirken nichts. Und wer mit ihnen redet, führt Selbstgespräche, denn hören können sie ja nichts. Also ganz anders als der Schöpfergott, den die Israeliten doch schon so oft gehört haben. Aber ist es nicht auch bei uns so, dass wir Gott oft vergessen? Sicher, er hat uns nicht aus der Sklaverei aus Ägypten geführt, aber trotzdem hat er uns aus der Sklaverei geführt, nämlich aus der Sklaverei der Sünde. Das ist nicht so spektakulär, da geschehen nicht so große Ereignisse, dass eine ganze Armee zerstört wird, vernichtet wird. Und man sieht das nicht so unbedingt von außen. Ein Dritter sieht das nicht. Aber wer es erlebt hat, der weiß, dass innerlich eine große Befreiung geschehen ist. Dass Gott da ganz viel bewirkt hat und dass einen wirklich befreit hat und ein neues Leben gegeben hat. Und die Befreiung von der Sklaverei der Sünde ist eben nur über Jesus Christus möglich, über das Kreuz. Deshalb habe ich so ein Bild hier dazu getan. Jesus sagt, Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Außer durch Jesus gibt es keinen Weg, der zum Himmel führt. Und Petrus greift das dann auf, als er mit Johannes vor dem Hohen Rat steht und gefragt wird, wie konnt ihr diesen einen Lahm heilen, der da immer vor dem Tor sitzt? Und am Ende seiner Schilderung sagt Petrus, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Diese Botschaft richtete sich damals an Menschen, die schon immer wieder in Versuchung waren, nach anderen Göttern zu schauen, um sie zu verehren. Aber diese Botschaft ist auch für die Menschen bestimmt, die überzeugt sind, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Ich hatte gerade wieder gelesen, also früher wussten die Leute noch, dass es einen Gott gibt. Auch die Atheisten, mit denen konnte man reden und sie sagten, nein, ich werde euch beweisen, dass es Gott nicht gibt. Aber heute wissen die Leute gar nicht mehr, dass es einen Gott überhaupt gibt. Ein Superintendent oder sowas hat mal gesagt, die Leute haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Selbst das wissen sie nicht mehr, dass es irgendwas gibt. Früher hatten eben auch die Atheisten noch eine Ahnung davon, dass es irgendwas Höheres gibt. Auch das ist heute verloren gegangen. Stattdessen folgt man anderen Götzen. Die sind heute nicht mehr unbedingt mit handgefertigte Figuren, aber sie heißen vielleicht Macht, Ruhm und Ehre, Reichtum. Dem strebt man nach und dem ordnet man alles unter. Und merkt nicht, dass die Leere, die in ihrem Herzen vorhanden ist, damit nicht gefüllt werden kann. Man kann alles aufhäufen und trotzdem innerlich leer bleiben. Aber am Ende der Zeit wird dann jeder doch erkennen, dass es nur einen Gott gibt. Einen, vor dem sich alle beugen müssen und ihn ehren werden. Denn Paulus schreibt in Römer 14, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Heute sehen wir noch nichts davon. Aber wenn es soweit wird, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir vor ihm als dem Richter stehen, dann werden wir das so sehen. Und deshalb ist es gut, wenn man hier auf Erden an Jesus Christus glaubt und diese Gerechtigkeit erlangt, die vor Gott zählt. So wie es eben auch in der Lesung zum Ausdruck kam. Ohne den Glauben an Jesus Christus ist es unmöglich, vor Gott zu bestehen. Was ist jetzt unsere Reaktion darauf? Wie soll unsere Antwort diesem Gott gegenüber aussehen? Mose weist auf die Einzigartigkeit Gottes hin und erwartet, dass die Israeliten ja ihm in bedingungsloser Treue und Liebe nachfolgen, sich ihm hingeben. Denn er sagt weiter, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Was ist denn die angemessene Antwort auf das, was Gott getan hat? Doch eigentlich nur das, dass wir uns ihm mit allem, was wir haben, wirklich hingeben. Dass wir ihm vertrauen und alles tun, was er möchte. Es geht nicht um einen Zwang, um ein Gesetz, sondern darüber, dass das Staunen über das, was Gott für uns getan hat, ein Verlangen in uns weckt, diesen Herrn besser kennenzulernen, ihm näher zu sein, immer mehr seinem Willen zu folgen, weil er es einfach wert ist, dass man ihm ehrt und vertraut und auch sein Wort weitergibt. Jesus hatte dieses Gebot in einem Streitgespräch mal als das Wichtigste, als das höchste Gebot bezeichnet. Gott zu lieben und ihm mit ganzer Kraft zu dienen. Mehr geht nicht. Und das hat Jesus ja auch in vollster Vollendung uns vorgelebt. Es ging eben nicht nur, dass er so halb starb und so ein bisschen was gab. Er hat seine ganze Herrlichkeit verlassen und sein ganzes Leben gegeben, als er am Kreuz auf Golgatha starb. Er hat alles für uns gegeben. Sollten wir ihm dann nicht auch alles geben? Dann kann unsere Antwort doch gar nicht anders ausfallen, als dass wir ihm unsere ganze Liebe schenken. Das geht eben auch nicht nur halb. So ein bisschen, wenn wir gerade mal etwas Zeit dafür übrig haben. Nein, er will wirklich alles von uns und vor allen Dingen unsere Schwachheit und unser Unvermögen. Wir sehen ja oft unsere Unzulänglichkeiten, unsere Fehler, das, was wir alles nicht können und meinen dann, ja, dann kann Gott doch mit uns nichts anfangen. Was ist denn das bisschen, was ich habe? Was soll Gott damit? Aber im Grunde steckt dann dahinter, dass wir meinen, wenn Gott mit uns zufrieden sein soll, dann muss ich doch was tun. Dann muss ich etwas für ihn leisten. Und das ist es eben gar nicht. Sondern einem Paulus hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus hatte irgendeine Krankheit und meinte, wenn das weg ist, dann kann ich doch noch viel besser Gott dienen und für ihn da sein. Und er sagt, Gott sagte ihm, nein, lass es so, wie es ist. Oder denken wir an die Speisung der 5000 in Matthäus 14. Da ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und soll er dann sagen, ach, das ist doch nichts für 5000 Männer, was soll das denn? Es lohnt sich nicht, es ihm zu geben. Er gab es Jesus und 5000 Männer plus Frauen und Kinder wurden satt. Jesus hatte diese geringen Gaben des Jungen genommen und damit eine riesige Menge satt gemacht. Und anschließend blieben noch 12 Körbe mit Resten übrig. Wenn wir unsere kleinen Dinge Jesus wirklich geben, dann macht er große Dinge draus. Das ist nicht unser Verdienst. Es ist Jesus, der das alles tut. Er will unsere Fähigkeiten benutzen. Das Einzige, was er sucht, ist unsere Treue, unsere Liebe, dass wir ihn halt lieben für das, was er getan hat, dass er uns errettet hat, dass wir unser Leben ihm einfach hingeben und dann für ihn unterwegs sind. Wir sind nicht für die Resultate verantwortlich, die unser Tun hervorbringt. Wir sind nur dafür verantwortlich, dass wir ihn lieben und ihm treu nachfolgen. Er ist ein Gott, der es wert ist, dass man ihm alles gibt. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich den Umgang mit dem Wort Gottes. Mose fängt an, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gegeben habe, in eurem Herzen. Was bewahrt man denn auf? Irgendetwas, was kaputt ist, was sinnlos ist? Ja, manche vielleicht, aber dann ist es krankhaft. Normalerweise bewahrt man das auf, was wichtig ist, an dem man hängt, woran Erinnerungen hängen, was wertvoll für einen ist. Und das ist eben auch das Wort Gottes. Auch wenn viele nichts von der Bibel halten, ist sie doch ein kostbarer Schatz, den es lohnt, sich zu bewahren und aufzuheben. Aber auch den Israeliten fiel das mit dem Bewahren nicht so einfach. Eigentlich war es noch gar nicht so lange her. Nach Mose kam Josua und danach kam eigentlich keiner mehr, das Volk führte. Das war die sogenannte Richterzeit. Und über ihr stand, ein jeder tat, was er wollte, was ihm recht dünkte. Es war Chaos eigentlich. So implizit steht da drin, keiner oder kaum einer war da, der nach Gott fragte und das tat, was er wollte. Jeder tat, was er wollte. Oder bei den Königen unter König Josia im Südreich, in 2. Könige 22, da heißt es dann auf einmal, der hohe Priester Hilkilia sagte zu dem Hofschreiber Schaffan, dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden. Er reichte es Schaffan und dieser las es. Und dann brachte er das zum König und las es ihm vor. Und dann heißt es, als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Ich finde das interessant. Die haben irgendwelche Gottesdienste gefeiert und Opfer gebracht. Aber ohne Wort Gottes. Das war verloren gegangen. Was haben sie also gefeiert? Es war doch nur noch irgendetwas Ritualisiertes, irgendwelche Traditionen, die sie umgesetzt haben. Aber es fehlte die Grundlage, das Wort Gottes. Der Josia, das war einer der relativ wenigen gottesfürchtigen Könige, der hatte das erkannt. Und der tat Buße darüber und ihn hat das wie der Blitz getroffen, dass er gemerkt hat, wir leben ja völlig falsch. Wir denken, wir folgen dem lebendigen Gott und wissen gar nichts von ihm. Das ist also eine gute Erkenntnis, die er hatte. Und Jahrhunderte später wiederholte sich eigentlich das Ähnliche. Nämlich als Martin Luther das Wort Gottes neu entdeckte. Zu der Zeit hatten die Menschen Angst vor Gott. denn er wurde ihnen als schrecklich und rachsüchtig dargestellt. Und man musste mit guten Werken, mit Geldzahlungen, mit Spenden ihn besänftigen, damit sie vor dem Fegefeuer bewahrt bleiben. Also, da war eine völlige falsche Meinung, die die Kirche damals vertrat. Und Martin Luther erlebte, dieser Gott ist doch ganz anders. Die Bibel sagt uns was völlig anderes. Und er merkte, der Glaube allein reicht, um gerettet zu werden. Er formulierte diese vier Soli und er predigte diese Botschaft und Menschen fanden Erlösung und Heil. Seine Botschaft war nicht neu, aber sie war verschüttet gegangen. Das ist es halt. Wir brauchen und dürfen das Wort Gottes nicht erneuern oder es verbessern wollen oder sonst irgendwas. Es ist komplett. Es ist alles da. Und immer wenn Menschen gemeint haben, es verbessern zu müssen, haben sie es verschlechtert. Alles, was sie dazu getan haben, war etwas, das sie eigentlich weggenommen haben. Spurgeon hat mal gesagt, es gibt nichts Neues in der Theologie, ausgenommen das Falsche. Und so ist das. Das Wort Gottes hat seit 2000 Jahren Bestand und ist alles da, was wir brauchen. Und wenn man was Neues erfindet, dann kann es nur verkehrt sein. Und deshalb ist es eben wichtig, das Wort Gottes zu kennen, zu bewahren, so wie es ist und danach zu handeln. Denn warum ist es so wichtig, dass wir das Wort kennen und daran festhalten? Weil nur im Wort Gottes, nur in der Bibel erfahren wir wirklich etwas Zuverlässiges über den Gott. Es gibt keine andere Quelle, die uns wirklich sagt, wer Gott ist und was er getan hat und was er von uns möchte. Die Bibel zeigt uns, wer dieser Gott ist. Und wer was anderes sagt, der hat irgendwelche Wunschvorstellungen, er macht seine eigenen Götter dann daraus. Es hat nichts mit der Realität des lebendigen Gottes zu tun. Und in seinem Wort finden wir die Anweisungen und die Regeln, die er für uns formuliert hat, damit wir unser Leben leben können, damit es gelingen kann. Er ist das Licht, das uns durch die Finsternis dieser Welt führt, das uns den Weg zeigt, das uns tröstet und Kraft gibt, damit wir den richtigen Weg gehen können. Vieles geht runter und drüber, weil das Wort Gottes eben nicht mehr beachtet wird, weil man nach eigenem Gutdünken lebt und handelt und meint, das Wort Gottes ist überholt. Der Psalmdichter vom Psalm 119, der hat auch noch eine ganz interessante Entdeckung gemacht. In Vers 11 sagt er, ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes hilft uns davor, schützt uns, dass wir nicht falsche Wege gehen. Denn da, wo ich Gottes Wort kenne, da kann es mir auch in schwierigen Situationen Hilfestellung geben. Auch wenn es nicht wortwörtlich in der Bibel steht, kann es meine Gedanken lenken, dass ich erkenne, was ist jetzt in diesem Moment richtig? Was soll ich tun? Und was soll ich besser sein lassen? Das ist so, dass ja auch in der heutigen Theologie an vielen Stellen immer wieder Zweifel am Wort Gottes gestreut wird, sodass es manchmal wirklich schwerfällt, den Überblick zu bewahren. Gerade in den letzten Jahren sind auch Menschen vom richtigen Weg abgekommen, die lange Zeit wirklich den richtigen Glauben verkündet haben und durch irgendwelche Ereignisse dann auf Irrwegen gekommen sind. Und genau das ist ja auch das, was schon am Anfang der Bibel geschehen ist, als die Schlange im Paradies Eva und Adam verführt haben. Denn da sagt er, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Sollte er das gemeint haben? Also komm, nimm es nicht so genau, was er gesagt hat. Es wird euch schon nichts passieren. Ihr werdet vielmehr sein, wie Gott und selbst wissen, was gut und böse ist. Also im Grunde sagte die Schlange so etwas, Gott hat euch belogen. Ich sage euch jetzt, was wirklich richtig ist. Ja, die Quittung kam dann bald und das böse Erwachen, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind. Es stimmt eben nicht, was einem so einsuggeriert werden soll, dass irgendwas an Gottes Wort verkehrt ist. Aber genau so lebt der Mensch eben heute auch. Er weiß alles besser wie Gott. Die Bibel ist doch veraltet und kann heute nicht mehr ernst genommen werden. Und deshalb schenkt man ihr auch keine Bedeutung mehr. Gerade wenn es um Fragen der Ethik und Moral geht, meint man, dass man alles besser weiß. Man ist halt moderner geworden, man hat sich entwickelt und heute gelten andere Maßstäbe. Nein, Gottes Maßstäbe bleiben bestehen. Und man sollte sich nicht irren, Gott lässt Fünfe nicht gerade sein. Und irgendwann wird Gott uns zur Rechenschaft ziehen, werden diese Leute auch die Folgen zu spüren bekommen. Vielleicht nicht mehr auf dieser Erde, obwohl das Chaos ja immer mehr zunimmt. Aber spätestens dann, wenn sie vor Gott im Gericht stehen. Paulus warnt schon die Galater in Kapitel 6. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Also Gott wird die Menschen zur Rechenschaft ziehen, die sein Wort verdrehen. Mose ermahnt die Israeliten also wirklich, die Worte Gottes nicht zu vergessen, sie zu behalten. Aber nicht nur zu behalten, sondern auch weiterzugeben. Schärft sie euren Kindern ein und sprecht über sie an jedem Ort und zu jeder Zeit. Gottes Wort soll an die nächste Generation weitergegeben werden, vorgelebt werden. Denn sie sollen ja auch den richtigen Weg gehen. Und dazu gehört eben auch den Kindern, das Wort Gottes weiterzugeben. Es ihnen mitzuteilen, es ihnen vorlesen. Das ist schon ein Problem heute geworden. In den Elternhäusern wird immer weniger gelesen, vorgelesen. Und irgendwann sind sie natürlich so alt, dass sie auch selber lesen können. Und da war jetzt vor kurzem auf der Frankfurter Buchmesse eine Studie, die herausgefunden hat, dass 25% der Kinder und Jugendliche, also jeder Vierte, nicht versteht, was er liest. Sie kennen alle Buchstaben, sie können die Sätze vorlesen, aber sie begreifen nicht, was sie lesen. Sie verstehen den Inhalt nicht. Und das ist schon erschreckend, wenn wir gerade daran denken, dass der christliche Glaube sich auf dem Wort Gottes aufbaut. Die Leute, selbst wenn sie das Wort Gottes lesen, verstehen das gar nicht mehr, was da eigentlich steht. Aber wir sollen es eben nicht nur herumtragen, sondern wirklich verstehen. Die Juden haben das wörtlich genommen, was in Vers 8 steht, dass sie das zur Erinnerung an die Hand und auf die Stirn sich binden sollten. Ich habe deshalb so ein Foto mal hingemacht. So sieht das aus, wenn sie das Wort Gottes mit sich tragen. Das ist ja auch schon eine gute Erinnerung. Aber wichtig als das Herumtragen und wörtliche Umsetzen ist eben, dass wir es verstehen, was wir da lesen und was Gott uns sagt. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, das Wort weiterzugeben, wo wir nur können, damit eben auch andere Menschen die Wahrheit erkennen und zu Jesus finden. Und je weniger das um uns herum geschieht, umso mehr sind wir gefordert. Wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen und uns dann darüber freuen, dass wir gerettet sind, sondern das sollte uns gerade Ansporn sein, die Gelegenheiten zu nutzen, die wir haben, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen, ihn vorzustellen, den anderen Jesus lieb zu machen, damit sie vielleicht auch erkennen, dass sie ihn brauchen, dass es wichtig ist, ihm nachzufolgen. Wenn wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben, dann werden wir auch das tun, weil es seinem Willen entspricht. Deshalb lass uns am Wort Gottes festhalten, so wie es ist, es bewahren, ohne daran rumzudoktern und es verändern zu wollen. Denn es beschreibt uns eben unseren großen und herrlichen Gott, der es einfach wert ist, dass wir ihm vertrauen und ihm mit aller Kraft und Hingabe folgen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns erlöst hast, dass du dich mit deinem ganzen Leben hingegeben hast, damit wir leben können. Und ich bitte dich, dass wir das wirklich erfassen und dass das nicht nur in unserem Kopf bleibt, sondern dass das um unser Herz geht und um unsere Arme und Füße und wir für dich unterwegs sind und dein Wort weitergeben an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Danke, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, der redet, der hört und der uns unterstützt bei allem, was wir tun. Danke, dass du uns begleitest, mit uns in die kommende Woche gehst und wir einfach wissen, dass wir uns auf dich stützen können. Danke, dass du unsere kleinen Möglichkeiten in deine großen Hände nimmst und mit deinen großen Möglichkeiten wirklich große Dinge tun kannst. Danke, dass es wir nicht viel machen müssen, sondern dass wir dich nur einfach lieben und dir treu nachfolgen müssen und du machst dann alles andere. Danke für deine Gnade. Amen.